Moin von der Nordsee, ich bin Jennifer von Küste gegen Plastik. Wir sind der kleine Verein von der Küste mit den zwei großen Projekten, unseren Smartphone-Apps Replace Plastic und neuerdings auch Replace Einweg, mit denen ihr Herstellern von Produkten euren Wunsch nach Veränderungen bei den Verpackungen mitteilen könnt. Wir haben diesen schönen Podcast und sprechen heute mit Delara und Nils. Und bevor wir an die Mikrofone gegangen sind, haben wir ein kleines Cleanup am Deich in Dagebühl gemacht. Ja, moin, Delara und Nils, wie schön, dass ihr da seid. Wir waren gerade zusammen unter Schafen in Dagebühl am Deich und haben da in dieser notorischen Ecke, die wir ja alle gemeinsam schon kennen, nur heute waren wir das erste Mal, glaube ich, zu dritt zusammen da, haben Müll eingesammelt. Ja, jetzt haben wir, ein gemeinsames Thema in der Nachhaltigkeit. Deswegen stellt euch doch mal vor, einfach für unsere Zuhörer, die euch noch nicht kennen. Vielleicht fängst du an, Delara.
Das mache ich gern. Moin, ich bin Delara. Ich bin Europaabgeordnete von der SPD und seit 2019 dort. Das war back in the days, als wir den Green Deal hatten. Und vor allen Dingen das Thema Kreislaufwirtschaft bearbeite ich dort und habe unter anderem an der Verpackungsverordnung mitverhandelt, weil mir auch heute wieder aufgefallen ist, wie viele der Schnipsel und Packungen, die wir dort finden, eigentlich Verpackungen sind und dass wir da ein riesiges Problem haben.
Ich bin Nils, ich bin von Sustainaration, wir sind eine Nachhaltigkeitsberatung und ich habe das Unternehmen damals vor 12 Jahren gegründet und arbeite eben als Berater für Nachhaltigkeitsmanagement und unterstütze Unternehmen in dem Bereich.
Ja, ich finde im Moment irgendwie, also ich denke viel über Plastik nach und auch die politische Lage, die wir aktuell haben. Also es geht jetzt eigentlich ständig um Ölknappheit, um Spritpreise und und dass wir irgendwie merken halt, ja, wir haben halt Ressourcenprobleme. Aber eine Sache, die ich da erstaunlich wenig adressiert finde, ist, wie viel unserer Ressourcen eigentlich in Einwegplastik läuft, ne? Und ob das jetzt eigentlich, ob das nicht eigentlich ein Moment wäre, um wirklich mal da auch ernster zu machen.
Sehe ich ganz genau wie du, weil wir überhaupt nicht drüber sprechen, dass die Energiepreiskrise, die wir gerade sehen, auch vor allen Dingen eine fossile Krise ist und Plastik eben auch. Und das ist schon immer über die ganzen Umwege und Geschichten, die die einzelnen Plastikstücke machen, vielleicht in Vergessenheit gerät, eine fossile Basis hat. Also wenn wir über steigende Spritpreise sprechen, dann sprechen wir eigentlich auch über steigende Energiepreise und eben auch über einen Rohstoff, der endlich ist und der eben auch einfach in so einer Krise unsere Abhängigkeiten von diesen Ressourcenimporten teilen. Und eine Zahl, die jetzt gerade veröffentlicht wurde und die, finde ich, da auch so dringend zeigt, wie wir das ins Zentrum rücken müssen, habe ich bei einem niederländischen Think Tank gesehen, die mal ausgerechnet haben, wie viel Anteil unseres globalen BIPs eigentlich auch auf der Verarbeitung von Ressourcen beruht. Und haben eben festgestellt, dass ein Drittel, und ich finde, das ist so eine absurde Zahl, ein Drittel unseres globalen BIPs wird einfach weggeschmissen, eben durch Ressourcen, die wir einfach nicht wiederverwenden. Also was für uns da eigentlich für eine Wegwerfkultur, eine Wertstoffzerstörung an Wirtschaft eigentlich leisten. Das ist ist eine Dimension, die momentan keine Rolle spielt und das muss sich dringend ändern.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube auch jetzt auch mit Blick auf dessen, dass ich viele Unternehmen kenne, dass ich eher von der wirtschaftlichen Seite komme, dass Unternehmen oft gar nicht richtig die Kompetenz haben, um Ressourcen wirklich zu reduzieren. Darum geht's ja, letzten Endes Ressourcenverbräuche zu reduzieren. Der Fokus ist sehr, sehr stark darauf, mehr in Recyclingfähigkeit zu kommen, dass man quasi weniger schlecht ist, aber eigentlich den Impact nicht wirklich verringert.
Das ist ja auch eine interessante Sache, also Recycling steht ja irgendwie bei dem Thema immer ganz oben auf der Agenda, ne? Und ich meine, wir haben ja eben auch ein Kreislaufwirtschaftsgesetz, wo es eben diese Abfallhierarchie gibt, die ja auch ganz klar von Vermeidung eigentlich redet, ne? Aber so Recycling steht ja sozusagen von Unternehmensseite immer ganz, ganz oben auf der Agenda. Was bräuchte es denn eigentlich? Was wären eure Impulse? Sowas wären so erste Schritte, wirklich ernsthaft, sage ich mal, oder ernst zu machen, um in so eine wirklich gute Mehrwegausbauaktivität zu kommen. Weil
Also das wäre so für mich eigentlich das Ideal, so dass man sagen würde, man geht mit Ressourcen wirklich dann eben vernünftig um. Da ist für mich so diese Recycling-Idee ja schon nichts Schlechtes so, ne? Aber es sind eben Wahnsinnstechnologien, die ja im Prinzip, sage ich mal, so noch einen Loop über dem Mülleimer dann letztendlich wieder sind. Also was braucht es, um wirklich dahin zu kommen, zu sagen, wir gehen halt mit Verpackungsmaterialien, mit Ressourcen so um? Also braucht es da andere Strukturen, braucht erstmal ein ganz anderes Denken? Was könnte da ein erster guter Schritt sein?
Ich glaube schon, dass das ein strukturelles Problem ist. Wir sind ja sehr, sehr stark in der Wirtschaft darauf ausgerichtet, wie funktioniert unsere Abfallwirtschaft. Und so richten wir unsere Prozesse aus, dass wir sortenrein trennen können, in dem Sinne, wie unsere Abfallwirtschaft funktioniert. Von daher sehe ich ganz klar, dass wir da ein strukturelles Thema haben. Wenn die Abfallwirtschaft anders funktionieren würde, zur Kreislaufwirtschaft werden würde und in einer anderen Granularität Rohstoffe entgegennimmt, um die dann auch wieder zurückzuführen, glaube ich, wäre schon sehr viel gewonnen. Und das zeigt sich auch ein bisschen an ganz praktischen Unternehmensbeispielen. Es gibt einige Unternehmen, die Mehrwegsysteme haben und ihre Rohstoffe wieder selber zurückführen, um die wieder in die eigenen Prozesse zurückzuführen, um beispielsweise große Waschmittelkanister zu schreddern, um später kleine Waschmittelverpackungen daraus zu machen. Weil wenn man einmal einen hochwertigen Rohstoff zu einem Verpackungsmaterial verarbeitet hat, dann haben die Unternehmen ja auch ein größeres Interesse daran, das wieder zurückzuführen, weil das einfach höherwertiger ist als das, was sie aus der Wertstofftonne generieren. Und das ist schon schwierig aus meiner Sicht, wenn Unternehmen anfangen, eigene Strukturen zu schaffen, wie viel Parallelstrukturen wir bräuchten, damit alle Rohstoffe sinnvoll wieder zurückgeführt werden. Ich glaube schon, dass wir da strukturell arbeiten könnten und globaler auch ein System entwickeln könnten.
Eine Sache, die mir dazu zum Beispiel einfällt, ist, dass wir ja eigentlich auch europaweit bestaunt werden in Deutschland für diese Perlenflasche, die wir haben, ne? Also die ja irgendwie quasi ein Mehrwegsystem ist, also diese Mineralwasserflaschen, die, ich glaube, 075 geht da rein, ne? Aus diese Glas-Mehrwegflasche, weil das ja ein Poolsystem ist. Ich glaube, das gibt es gar nicht so viel jetzt in anderen Ländern, wo sich eben mehrere Hersteller wirklich quasi Verpackungen teilen, so dass das nicht immer quasi parallele Strukturen sein müssen, die immer wieder halt sozusagen zu dem Unternehmen zurückführen, sondern wo man sich das eben gemeinschaftlich teilt, ne?
Also da sind wir in Deutschland im europäischen Vergleich auf jeden Fall auch Pioniere, muss man ganz ehrlich sagen. In anderen Bereichen gibt es andere Vorbilder. Und ich finde das so schwierig, immer die Frage zu beantworten, weil es halt so viele Baustellen sind. Das ist so ein bisschen Huhn-Ei-Problem. Also wo fängt man an? Was sind die richtigen Rahmenbedingungen? Und genau darum geht es auch in der politischen Debatte. Also ich finde es wichtig, immer zu sagen und zu sehen, dass es halt Unternehmen gibt, und das hast du ja auch angesprochen, die machen sich auf den Weg und die überlegen, wie können wir unseren Ressourcenfußabdruck reduzieren. Die scheitern aber oft, dass die Infrastruktur nicht da ist. Wie schafft man Infrastruktur, indem man halt eine gewisse Umlaufgarantie hat und man weiß, dass wenn man investiert in Mehrweginfrastruktur, dass sich das dann auch lohnt, weil es auch wahrgenommen wird. Also ein ganz praktisches Beispiel, ich mache jetzt mal Name-Dropping da, Recap. Die haben gesagt, wir wollen überhaupt gar kein Geld vom Staat, dass die uns helfen, diese Infrastruktur für die Rückgaben zu machen. Wir brauchen halt nur eine gewisse Anzahl an Mehrwegnutzung, damit sich diese Investition für uns lohnt, weil die Infrastruktur zum Beispiel an Hauptbahnhöfen, wo ja viel auch Mehrwegkaffee verkauft wird, wäre ja grundsätzlich etwas, womit man anfangen könnte. Und mit der Pfandinfrastruktur hat es ja auch mal in Deutschland so angefangen, dass sich niemand vorstellen konnte, wie ist es eigentlich im Alltag, Flaschen zurückzugeben. Und mittlerweile ist es halt ganz, ganz normal. Also es ist halt eben. Also die Akzeptanz steht und fällt, denke ich mal, mit der Infrastruktur. Und dann ist die Frage, wie beteiligt man eben alle auch Teil daran, die Infrastruktur auch bereitzustellen. Und wir sind auf europäischer Ebene eben den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, okay, anscheinend regelt der Markt das nicht alleine. Vielleicht müssen wir politisch gewisse Zielvorgaben machen, was den Mehrwegbereich angeht, in unterschiedlichen Produktgruppen. Das war ein großer, großer Kampf. Und am Ende sind die Mehrwegquoten, die wir festgesetzt haben, für unterschiedliche Bereiche nicht so ambitioniert, wie sie sein müssten, um unseren Ressourcenfußabdruck als Europäer anzugehen. Aber sie sind immerhin ein Anfang und sorgen dafür, dass es ein Geschäftsmodell Mehrweg auch in Europa gibt, weil die Ideen sind da und wir müssen halt in die Umsetzung kommen.
Aber ja, um tatsächlich nochmal an so europäische Ideen anzuknüpfen, eine Geschichte, die uns ja heute aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass wir das Gefühl hatten, wir finden weniger Kunststoffdeckel in dem Spülsaum. Wir haben jetzt gerade auch nochmal, habe ich hier ein Foto gezeigt von einer Situation, die ich mal hatte, als ich auf Hallig-Hooge einen Spülsaum vor einigen Jahren abgesucht habe und da auf, ich glaube, 150 Schritte habe ich gemacht, habe ich 226 von diesen Plastikdeckeln in dem Spülsaum gefunden, davon noch ein Foto gemacht. Und dass wir jetzt eben tatsächlich auch schon überlegt haben, ob das so eine Sache ist, wo man sagt, kann, das greift, weil es wirklich einfach, also für mich tatsächlich auch fühlbar weniger von den Deckeln waren, die wir da gefunden haben. Kann jetzt natürlich auch nochmal vielleicht einen Unterschied machen, also dass ja mal eine andere Spülsaumsituation hat, wo dann wieder mehr drin sind, so, ne? Aber da, das ist halt auch oft, dass ich da Leute erlebe, die sehr genervt sind dann davon, dass jetzt so dieser Deckel an dieser Flasche irgendwie festhängt und sich nicht abreißen lassen möchte. Aber ich finde, wenn man so, Nils, wir haben ja auch oft Sammelaktionen da gemacht in Dagebühl und da waren mehr Deckel, oder?
Ja, ich kann mich jetzt auch an die letzten beiden Jahre vor allem erinnern. Wir sind ja in den letzten Jahren einmal im Jahr zusammen mit unserem Team draußen, Dagebühl. Letztes Jahr waren wir auf Nordstrand. Und das war auch in der Runde Thema, dass die Deckelfunde deutlich weniger geworden sind. Und wir uns die Frage gestellt haben, merkt man da schon einen Effekt durch die Gesetzgebung oder nicht? Oder ist das jetzt einfach nur mal so eine Momentaufnahme? Aber das war jetzt die letzten zwei Jahre, dass uns das aufgefallen ist. Und heute ist mir das auch wieder aufgefallen.
Das ist ja cool zu hören, dass das euch dann an der Front, sag ich mal, auffällt. Aber natürlich muss man vielleicht mal überlegen, was ist denn der Hintergrund von diesem Genervtsein? Also klar gibt es so natürlich Menschen, die jeglicher Veränderung kritisch gegenüberstehen. Aber es ist vielleicht auch manchmal dieses Ohnmachtgefühl, dass man sagt, okay, was kann ich denn jetzt? Also jetzt werde ich als Verbraucher genervt, dass mir immer ein Deckel in der Nase hängt. Aber so richtig was an den großen Rädern wird auch nicht gesehen. Und die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Natürlich ist es ein Verbot, aber grundsätzlich müssen wir halt in diesen drei Schritten denken, die du auch schon angedeutet hast, nämlich, dass wir erstmal an oberster Stelle immer über die Abfallvermeidung sprechen müssen, also am besten Systeme zu entwickeln, die halt eben Kreisläufe schließen und die gar nicht erst entsorgt werden müssen, also Stichwort Pfand. Aber es gibt eben auch einfach die Möglichkeit, durch das Recycling auch Rohstoffe wieder zurück in den Kreislauf zu bekommen. Und das war ja die Hoffnung, die auch mit diesem Plastikdeckelverbot in Verbindung steht, dass eben auch gesagt wurde, es ist ja gut, wenn wir die Materialien wieder zurückbekommen und sie nicht irgendwo in der Natur liegen, weil man daraus dann eben neue Materialien wieder herstellen kann mit einem Recyclinganteil. Also dass dieser Dreischritt, den wir dann unter anderem in der Verpackungsverordnung nochmal präzisiert haben, also das war die Single-Use Plastics Directive in der Verpackungsverordnung, haben wir eben da nochmal diesen Dreischritt draus gemacht. Abfallvermeidung, also Verbot von Verpackungen, die schlichtweg einfach unnötig sind, die Mehrwegquoten zum Anregen von Mehrwegkonzepten in unterschiedlichen Bereichen und an dritter Stelle eben aber auch das Fördern davon, dass es Rezyklate mehr genutzt wird, damit man eben auch einen Anreiz für die Wiederverwendung von Rohstoffen setzt. Also ich glaube, dieser Dreiklang ist da irgendwie eine ganz gute Herangehensweise. Aber natürlich höre ich auch immer wieder symbolisch, dass dieses Deckel an die Flasche deswegen auch ein bisschen kritisiert wird, weil man so das Gefühl hat, okay, aber die großen Räder, werden die überhaupt gedreht? Und ja, das vielleicht nochmal als Ergänzung.
Ja, die Handlungsmöglichkeiten finden wir ja bei Küste gegen Plastik auch immer sehr spannend. Vor allen Dingen also auch die, es wird oft gesagt, klar, man stimmt dann irgendwie mit dem eigenen Einkaufszettel ab oder so. Ne? Da sind dann auch Sprüche, wo ich dann manchmal denke, naja, also da weiß ich nicht so, wie ich da jetzt so hinterstehe, weil letztendlich, also mir persönlich ist es auch schon so gegangen, dass ich glaube vor weit über 10 Jahren hatte ich mal gesagt, so ich will kein Wasser mehr aus Plastikflaschen trinken, so, ne? Und dann kann ich mich aber auch, also ich versuche das dann auch umzusetzen, aber es kann mich an ein paar Bahnfahrten erinnern, wo ich irgendwo gestrandet bin und wenn ich da jetzt nicht irgendwie aus dem Bahnhofskiosk die PET-Flasche genommen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich innerlich geliert oder so, ne? Also es ist manchmal ist es eben echt auch nicht so einfach, das Plastik zu vermeiden. Und das ist ja halt ein Ansatz, den wir als Verein schon recht lange fahren, eben mit diesen Smartphone-Apps, die wir haben, die Replace Plastic und jetzt neuerdings auch Replace Einweg, dass wir eben gesagt haben, okay, dann möchten wir aber auch Leuten die Möglichkeit geben, so die sagen, ja, ich kann das jetzt in meinem Alltag gerade nicht anders regeln, weil ich habe auch nur 24 Stunden oder Verschiedenes auszustehen, dass sie die Möglichkeiten haben, irgendwie trotzdem dagegen zu protestieren und bei Herstellern einfach nochmal Input zu geben, ne, dass man sagt so, okay, ihr habt eben auch vielleicht viel Macht, da so Sachen zu ändern. Deswegen sind so diese Fragen nach Handlungsoptionen, die jeder von uns hat, die bewegen mich immer sehr. So, habt ihr noch irgendwie auch Ideen, was man so machen kann oder wo man seine Stimme zu Gehör bringen kann, um Veränderungen anzustoßen?
Du hattest eben, Delara, das Thema Pfandrückgabe angesprochen. Ich bin ja ein großer Dänemark-Fan, ich bin ja sehr viel da oben. Aarhus, wer sich so für Pfand und für Mehrweg interessiert, muss gerne mal Aarhus besuchen. Das ist sehr, sehr spannend. Dort stehen im öffentlichen Raum Pfandrückgabesysteme für Mehrwegbehältnisse, die für Essen to go, Getränke to go genutzt werden. Das heißt, wie ganz normale Pfandautomaten für Flaschen stehen da eben auch Automaten, die so für Mehrweggeschirr etc. Zur Verfügung stehen. Das finde ich immer sehr spannend, wenn ich da bin.
Voll das coole Beispiel, weil es eben auch zeigt, dass wenn man sich lokal Gedanken macht, wie das dann eben vor Ort umgesetzt werden kann, die besten Lösungen findet. Also auch da können europäische Vorgaben natürlich immer nur Anreize setzen, aber ich finde, es ist auch immer ein gutes Beispiel. Und übrigens auch Fun Fact, Partnerstadt von Kiel, wo ich wohne. Könnte sich Kiel auch eine Scheibe abschneiden.
Delara, du hast einen Brief initiiert an die EU-Kommission, wo es auch nochmal darum geht, dass ihr da das Kreislaufthema nochmal wieder stärker auf den Tisch bringen wollte. Was war da der Hintergrund?
Die politische Lage, über die du auch gesprochen hast, weil ich nämlich finde, es muss ins Zentrum die Frage der nachhaltigen Ressourcennutzung. Und der Grund, warum wir es jetzt ganz akut gemacht haben, war, weil die Kommission angekündigt hat, dass sie einen sogenannten Circular Economy Act machen will, was ganz groß klingt und nach ganz viel, aber bisher wohl sich andeutet, dass das eher so ein, was du gesagt hast, Recycling Act wird, also dass man gar nicht über die Vermeidung auch noch spricht. Aber wir wollten da einfach schon mal Druck auf die Kommission machen, dass wir mehr erwarten als so ein bisschen Greenwashing, sondern dass wir wirklich dafür sorgen wollen, dass wir ganzheitlich Kreislaufwirtschaft und Kreisläufe schließen und auch sektorenübergreifend. Also ein Beispiel, das mir da gerade ganz akut auf der Seele brennt, ist das Thema Textilien. Das hat jetzt nicht direkt mit Verpacken zu tun, was immer unser gemeinsamer Fokus ist, aber bei Textilien. Und wir haben heute ja auch zum Beispiel ganz viele, also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, da waren unglaublich viele Schnüre. Bei Textilien haben wir ganz oft, dass die Baumwoll, Naturfasern gemischt mit Polyesterfasern eben ganz schwierig zu trennen und zu recyceln sind. Gleichzeitig machen wir als Gesetzgeber Vorgaben dazu, dass Textilien jetzt getrennt gesammelt werden müssen. Das heißt, es muss Infrastruktur bereitgestellt werden, aber man kann mit diesem giftigen Textilmüll in der Regel nichts machen, weil man die Verwertung noch nicht, also die sind noch nicht wirklich recyclingfähig, also kann man Kreisläufe gar nicht so richtig schließen. Und dass wir eben sagen, da müssen wir nochmal die ganzheitliche Kette in Blick nehmen, beim Beispiel Textilien, aber Gleiches gilt für Bauen und so weiter. Also wir haben einfach überall riesige Baustellen, die eben es in der Praxis unmöglich machen, Kreisläufe zu schließen. Und die, finde ich, müssen wir als Europäer, wenn wir über die Unabhängigkeit Europas von fossilen Importen sprechen, auf die Agenda setzen müssen. Und das war die Erinnerung an die Kommission.
Ein Thema, was mir noch wichtig ist, ist Krisenstimmung. Also angesichts der politischen Lage im Moment habe ich das Gefühl, dass immer, oder vielleicht ist es nur ein Gefühl, könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das seht, so, dass ich so den Eindruck habe, als wenn die Nachhaltigkeitsthemen jetzt wieder so ein bisschen an den Rand gedrängt werden, als wenn das alles irgendwie jetzt nicht so wichtig ist, weil wir Kriege haben und diese Energiediskussionen und so weiter. Und ich mich aber immer, wenn ich draußen bin bei Vorträgen oder mit Gruppen arbeite, so, dann eher das Gefühl habe schon, dass Leuten, mit denen ich darüber rede, das ein wichtiges Anliegen ist und dass die eher eigentlich frustriert sind, weil sie nicht so vorankommen, wie sie sich das wünschen würden. Weiß nicht, wie seht ihr das? Ist das ein Narrativ, was gesetzt wird? Oder ist das wirklich so, dass das Thema jetzt zurücktreten muss? Oder ist es vielleicht so, dass es wichtiger ist denn je?
Also ich habe schon eine ähnliche Wahrnehmung wie du. grundsätzlich ist es aber auch irgendwie, also wie viele Krisen kann ein menschliches Gehirn eigentlich gleichzeitig verarbeiten? Also es ist so viel los auf der Welt, so viele neue Kriege, so viele Unklarheiten, die in der Zukunft sind und ganz viele, also haben vielleicht nicht die große Frage des Klimaschutzes, die vielleicht manchmal auch ein bisschen abstrakt ist, ganz oben auf der täglichen Prio-Liste, wenn man überlegt, kann ich überhaupt meine Rechnung bezahlen, finde ich eine Wohnung für meine Familie. Also es ist einfach alles ein bisschen manchmal schwierig, immer gleichzeitig zu priorisieren. Umso wichtiger fände ich, wenn Politik da einen klaren Kurs behält, weil es eben direkte Zusammenhänge zwischen Preissteigerungen und Abhängigkeit von fossilen Importen gibt. Und deswegen müssen wir halt überlegen, wie reden wir über das Thema. Und ich glaube, die Bedeutung, und das ist zumindest auch das, was die Empirie sagt, die ist weiterhin groß und die Menschen haben auch immer noch auf dem Schirm, dass die Klimakrise und Ressourcenverschwendung ein riesiges Problem ist. Es ist halt im Alltag einfach nicht so priorisiert. Wie kann man das mal ändern? Ich glaube eben, indem man auch diese anderen Dimensionen davon deutlich macht und es eben nicht zu einer individuellen Verantwortung macht, weil das eben die Überforderung auch erzeugt. Also es ist sehr wohl so und das merke ich jetzt politisch. Also wie gesagt, 2019 bin ich ja gewählt worden. Das war so zu Hochzeiten von Fridays for Future, als irgendwie alle Unternehmen sich grüne Agenten gesetzt haben und irgendwie überlegt haben, wie sie klimaneutral werden. Und diese Unternehmen, die das damals gemacht haben, die sind ja auch immer noch oft auf dem Weg und die überlegen es ja, die sind ja von der Theorie oder von der Zielsetzung ins Machen gekommen. Und für diese Unternehmen haben wir ja europäische Leitplanken gesetzt. Wir merken jetzt aber gerade, dass in dieser unsicheren Stimmung ganz viele der Gesetze, die wir gemacht haben, um den, wir nennen das immer First Movern, also die wirklich nachhaltig schon in den Lieferketten umsetzen wollen, einen festen Rahmen zu bedingen, weil wir ja gar nicht deren Geschäftsmodell unbedingt direkt fördern, sondern dass wir halt sagen, wir wollen einfach die Privilegien, die fossile Industrie in Europa hat, die wollen wir zurückbauen, damit es halt wirklich faire Bedingungen gibt für diejenigen, die nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln. Wir erleben aber gerade die Zeiten der Krisen. Sorry für den theoretischen Exkurs. Es gibt eine Ökonomin, die nennt das, Naomi Klein, die nennt das Krisenkapitalismus, dass die Krisen jetzt gerade genutzt werden von den Unternehmen, die halt am Status quo, nämlich an der Ausbeutung von fossilen Energien, ihr Geschäftsmodell entwickelt haben, dass die jetzt diese Krisen und diese Unsicherheit nutzen, um all das zurückzudrehen, was wir politisch erreicht haben und leider mit Erfolg, weil diejenigen, die halt on the ground schon Veränderungen machen, die haben gar keine Zeit, in Brüssel Lobbyisten zu bezahlen und da Druck auf die Gesetzgebung zu machen, weil sie halt aktiv damit beschäftigt sind, Veränderungen zu bewirken. Aber diejenigen, die halt verhindern wollen, weil die halt was zu verlieren haben am Status quo, die sind in Brüssel gerade ganz laut und setzen sich leider um. Und das ist das große Problem. Leute haben investiert, um eben Nachhaltigkeitskriterien zu entsprechen. Und all diese Nachhaltigkeitskriterien, die werfen wir gerade europäisch über Bord mit den neuen rechten Mehrheiten, die wir auf europäischer Ebene haben.
Da kannst du bestimmt auch aus deiner Arbeit irgendwie erzählen, wie diese Krisenstimmung in den Unternehmen ist oder was es da für Probleme gibt, beziehungsweise Bedarfe.
Ja, ich muss mich ein bisschen sortieren. Da kommen ganz viele Gedanken tatsächlich. Also erstmal ist es auch in der Unternehmenswelt so, dass wir uns gefühlt von einer Krise durch die nächste manövrieren. Und wie du auch schon sagst, wie viele Krisen kann ein menschliches Hirn und auch in Unternehmen sitzen Menschen am Ende auch verarbeiten. Das heißt, die Kapazitäten sind oft auch einfach gar nicht da. Grundsätzlich jetzt, wenn ich für den Mittelstand spreche, da haben wir im Grunde unsere Erfahrungen in der Zusammenarbeit, dann ist es kein Bereitschaftsproblem, dass die eine nachhaltige Transformation widersprechen, sondern ist eigentlich eher ein Kapazitäts- und Ressourcenproblem, finanzielle Ressourcen, personelle Ressourcen. Was die Regulatorik angeht, die hattest du eben angesprochen, da sehe ich sowohl positive als auch kontraproduktive Aspekte. Positiv ist, wenn Regulatorik ambitioniert gedacht wird. Und das haben wir jetzt gerade in den letzten Jahren bei der sogenannten CSRD erlebt. Eine Richtlinie, die Unternehmen zur Berichterstattung verpflichten, ab 250 Mitarbeitende ungefähr. So war die ursprüngliche Richtlinie angedacht. Hat ganz, ganz viel in Gang gesetzt bei Unternehmen, die sich noch nie so strukturell mit der Nachhaltigkeitsthematik auseinandergesetzt haben. Und diese Effekte, die du gerade, Delara, beschrieben hast, haben sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Diskussion um die die Grenzwerte dieser Richtlinie und die Inhalte dieser Richtlinie nochmal stark überarbeitet und diskutiert wurden, so dass wir am Ende nur große Unternehmen ab über 1000 Mitarbeitende ansprechen und auch inhaltlich nochmal viel Ambition rausgenommen haben. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr ärgerlich finde, wenn wir eigentlich schon die Mechanismen haben, dass wir an dem Ambitionsniveau schrauben, anstatt zu überlegen, wie können wir eine Art Transformationsplan mit reinbringen in die Regulatorik, sodass gerade der Mittelstand mitgenommen wird und das gar nicht so überwältigend sich anfühlt im ersten Moment, weil der erste Schritt ist machbar und dann kommt der zweite und dann kommt der dritte. Die Regulatorik ist oft optimiert für große Konzerne, so nehme ich das wahr, und da verlieren wir leider den Mittelstand und dann macht das auch sehr, sehr viel mit der Bereitschaft, Regulatorik umzusetzen oder wie das überhaupt empfangen wird, persönlich in den Unternehmen. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren sehr stark gemerkt haben, dass das Thema Nachhaltigkeit eher ein Compliance-Thema geworden ist, wo es dann gar nicht um die Frage geht, wie wirke ich, sondern wie setze ich das konform um, wie dokumentiere ich. Das steht sehr, sehr stark im Fokus in den Unternehmen aktuell.
Eine traurige Sache, finde ich, die gerade passiert ist, bei uns in Niebel ist jetzt auch der Unverpacktladen geschlossen worden. In Kiel bei euch ist ja auch schon länger her, ne? Also das ist das hat mich sehr deprimiert, weil ich irgendwie diese Läden schon auch total wichtig fand als Pioniere für ein neues Denken, so, ne? Auch eben um Ressourcen und um Verpackungen, aber ich habe mir auch viel Gedanken gemacht, so warum das so gekommen ist. Also ich habe überlegt, naja, war das vielleicht zu zielgruppenspezifisch, ne? Weil die Läden meistens in Innenstadtlage waren, ne? Also so, dass man jetzt nicht unbedingt halt da, was weiß ich, für jemanden, der in einem großen Einkaufszentrum irgendwo auf der grünen Wiese seinen Einkauf macht, dass das vielleicht kein Angebot war oder ob die einfach noch mehr Unterstützung gebraucht hätten, einfach damit sie aus diesen, sag ich mal, relativ kleinen, jetzt in Anführungszeichen Tante-Emma-Strukturen eben in eine Größe kommen, wo das vielleicht auch wieder andere Leute anspricht. So, wie guckt ihr auf das Thema?
Also ich glaube, deine Analyse ist da schon richtig. Also es ist halt einmal natürlich die Innenstadtlage. Ich würde da auch gerne mal einen Austausch nochmal mit den Pionierinnen kommen. Ich glaube halt, dass es einfach auch für viele Menschen, die wollen in einen Laden gehen und da ihren Einkauf machen und möglichst wenig Zeit damit machen. Und das ist vielleicht die Begrenztheit des Angebots, vielleicht auch, also zumindest Teile der Unverpacktläden, die ich in Deutschland kenne, haben halt zum Beispiel kein frisches Angebot. Da muss ich immer für Gemüse und Obst nochmal einen anderen Laden ansteuern. Und dann will mein Kind Verfalle haben, aber es gibt nur Penne oder keine Ahnung. Also unterschiedliche Gründe, warum man dann viele Stationen machen muss und dass es einfach nicht in den Alltag passt und dass es dann eben vielleicht doch ein zielgruppenspezifisches Angebot war. Es gibt aber auch zum Beispiel Ketten, die ich kenne, jetzt zum Beispiel aus Belgien, weil ich ja teilweise auch in Brüssel lebe, wo einfach die Unverpacktläden, das heißt The Barn, eben viel, also auch nochmal regionaler gedacht werden und einfach auch mehr Angebot haben und halt vor allen Dingen günstiger sind als die Supermärkte. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Problem, wenn ich dann eher zu Biopreisen einkaufe in einem kleinen Laden, der ein begrenztes Sortiment hat. Das ist vielleicht einfach nicht so attraktiv und das ist einfach ein bisschen größer und einfach günstiger. Es ist real günstiger, im Unverpacktladen in Belgien einzukaufen als in den anderen Ketten. Dass man da nochmal überlegt. Wir haben natürlich auch mit den Wochenmärkten auch eine Struktur, wo man auch gut unverpackt einkaufen kann. Aber dass ich immer wieder auf die Frage zurückkomme, dass es halt ein systemisches Problem ist. Und wenn ich die großen Discounter und großen Einkaufsketten weniger Verpackungsmüll produzieren, dann werden wir das große Rad nicht drehen. Und deswegen finde ich halt Dinge wie die Verpackungsverordnung so wichtig, weil sie dort ansetzen, wo halt die Mehrheit der Menschen auch konsumiert und es eben keine Frage sein sollte, also dass ich jetzt als Verbraucherin und Verbraucher vielleicht keine Zeit habe, mir zu überlegen, kaufe ich jetzt eine einzelne Paprika für mehr Geld als die Dreierpackung mit Plastik. Also das ist ja etwas, wo wir einfach sagen, vielleicht braucht eine Paprika einfach keine Packung und dann reduzieren, kommt die weg. So, also dass man da eben umdenkt eher und da eben auch teilweise mit Ordnungsrecht besser dran ist als mit dem Individuum, aber das ist nur so meine Gedankenwelt dazu. Ich glaube schon, es ist halt einfach ein bisschen zu zielgruppenspezifisch auf Innenstädter, die halt Zeit haben, unterschiedliche Stationen abzuklappern, wenn sie ihren Wocheneinkauf machen.
Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Ich empfinde das auch als sehr nischig, Unverpacktläden, Bioläden tatsächlich auch. Wenn ich mir die große Masse angucke, dann gehen die in den Supermarkt, gehen die in den Discounter. Wir haben eine Handelskette, mit der wir zusammenarbeiten, die auch Unverpacktstationen in ihren Supermärkten hatten. Die sind auch mittlerweile größtenteils wieder entfernt worden, weil die nicht stark genug nachgefragt wurden und Lebensmittel dann auch abgelaufen sind, schlecht geworden sind, nicht mehr vertrieben werden konnten. Von daher glaube ich, dass das vielleicht zu nischig ist, um in der Form zu bestehen. Aber der Impuls war ja wichtig, diese Innovation reinzubringen in den Lebensmittelmarkt und auch in die Politik am Ende, dass man sieht, das könnte funktionieren. Wie kriegt man das jetzt systemisch umgesetzt, dass wir das wirklich in den Handel bekommen und dass das nicht in der Nische bleibt? Dafür war das sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, diese Entwicklung, die du gerade wahrgenommen hast und beschrieben hast, betrifft auch Biomärkte. Ich habe das auch schon wahrgenommen, dass in einigen Städten, in Husum haben wir das auch beispielsweise, dass einer der Biomärkte geschlossen hat vor einigen Jahren. Auch da ist vielleicht nicht mehr die Zielgruppe da, die so viel mehr am Ende vielleicht auch ausgeben kann für Lebensmittel oder möchte. Es ist ja auch oft eine Frage der Bereitschaft vorhanden, sodass das etwas schwieriger ist, für diese Märkte oder für diese Läden am Leben zu bleiben.
Das heißt aber, du siehst es sozusagen quasi nicht als eine Sache, die gescheitert ist, sondern die quasi vorläufig zum Stocken kommt, um auf eine höhere Ebene gebracht zu werden?
Ja, richtig.
Sehr cool. Mein letztes Thema ist eins, was mich sehr persönlich betrifft, ist so die Ressource Meer. So, das ist für unsere Arbeit, ist das, glaube ich, total wichtig. Es ist auch das, also Küste gegen Plastik ist ja entstanden im Prinzip, weil wir eine enge Beziehung hatten hier zu dem Naturraum und zur Küste. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass wir irgendwann was gesehen haben, was uns wehgetan hat oder wo wir gesagt haben, Mensch, das nimmt irgendwie dieser ganzen Natur die Würde. Und ich glaube immer, dass wir halt auch als Küstenleute so eine Verantwortung auch haben, das zu thematisieren, weil ich glaube, es ist halt, das betrifft halt uns in besonderem Maßen. Klar, natürlich auch viele Leute, die hier Urlaub machen und das auch schätzen, so, ne? Aber welche Rolle spielt für euch so diese, sag ich mal, die Verbundenheit zur Küstenlandschaft? Also für eure persönliche Arbeit oder könnt ihr das auch als Ressource nutzen?
Ja, also wenn man sich mit Kreislaufwirtschaft beschäftigt, dann landet man irgendwann immer beim Wasser. Also weil die Ressourcen, die wir hier nicht ordentlich beseitigen, die landen über, sei es über Grundwasser, sei es über eben auch einspeisen ins Meer, landen irgendwie im Wasser. Dementsprechend ist es ein sehr sichtbarer Ort, wo es einfach dann gerade für uns in der Küste einfach sichtbarer wird. Und es wird ja eben auch oft mit Tourismus in Verbindung gebracht. Dass es aber nicht nur an den Touristen liegt, dass irgendwelche Dinge im Wasser landen, ist dann natürlich die andere Seite. Also dementsprechend prägt mich natürlich auch die Bilder, die ich hier sehe. Und ich glaube, jeder, wenn man an Plastikverschmutzung denkt, ist ja immer auch der Vogel mit oder Fisch oder was auch immer mit Plastik im Magen, ein Bild, was einfach immer viel Betroffenheit erzeugt, aber vielleicht noch nicht so richtig in Handlungsdruck. Also diese Betroffenheit und das, was man im Alltag konsumiert, das kommt irgendwie noch nicht zusammen. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, gerade mit etwas Schönem wie mit der Küste und mit also auch insbesondere unserem Wattenmeer, das auch zu verbinden, finde ich einfach ein guter, also Mobilisierungsmoment, so, das ist vielleicht mein Berührungspunkt dazu.
Ja, ich bin ja auch Küstenmensch. Ich lebe in Husum, ich bin in Nordfriesland groß geworden. Für mich hat die Küste, für mich hat das Meer einfach eine sehr persönliche Bedeutung, eher was Energetisches, was meinen eigenen Energiehaushalt ein bisschen im Lot hält, würde ich sagen. Das ist so der Fokus und mein persönlicher Bezug. Also ich nutze wirklich einfach auch das Meer und die Küstenregion, Deichwiesen, Salzwiesen, Deiche, um aufzutanken.
Sehr schön. Vielleicht treffen wir uns ja dann im nächsten Jahr oder in zweien mal wieder hier zu einer gemeinsamen Müllsammelaktion und schauen dann, wie weit wir in der Verpackungsplastik-Ressourcen-Krisenfrage sind. Ich danke euch sehr.
Danke dir und dir.
Vielen Dank, Jan.